Am Puls mit der Standesbank. Der Podcast der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Wir begleiten Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Herzlich willkommen zu Am Puls mit der Standesbank. Mein Name ist Christian Petz und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Unser heutiger Gast hat einen beeindruckenden Lebens- und Karriereweg hinter sich. Sie kommt aus einer namhaften Apothekerfamilie, ist Kinderbuchautorin und verbringt ihre wenige Freizeit auf dem Rücken der Pferde. Und diesen spannenden Lebensweg, aber auch dem Menschen dahinter, wollen wir uns heute näher widmen. Herzlich willkommen, Frau Magister Julia Almadoska, Inhaberin der St. Anna Apotheke in Wien.
Hallo.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich würde vorschlagen, wir legen gleich los. Ich habe vorher schon gesagt, Sie kommen aus einer Apothekerfamilie, haben die Familientradition fortgesetzt und Pharmazie studiert. War das für Sie schon immer klar oder gab es da auch andere Pläne?
Mein Plan ursprünglich war eigentlich, Medizin zu studieren. Ich war schon immer interessiert an der Naturwissenschaft. Also ich wäre jetzt nie Anwalt geworden oder irgendwas. Also es war schon immer die Naturwissenschaft, die mich interessiert hat. Auch in der Schule schon Biologie, Chemie, Physik. Diese Dinge haben mich immer interessiert. Dann war ich aber eher zur Medizin hingezogen, habe auch mit Medizin begonnen. Und mein Vater, wie wir alle wissen, war ein leidenschaftlicher Apotheker und hat ja alle seine vier Kinder, wollte natürlich auch in der Zukunft in der Pharmazie sehen und hat dann immer schon so ein bisschen gedrängt und immer so, und warum machst du nicht Pharmazie? Und es ist doch ein super Job für eine Frau und geregelte Arbeitszeiten und naja, dann ist es halt irgendwann, habe ich irgendeine Prüfung auf der Medizin, bin ich gehangen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas, wo ich, glaube ich, zweimal durchgefallen bin und dann hat er immer wieder weitergedrängt und irgendwann habe ich dann schon auf sein Drängen hingewechselt. Ich bereue es nicht, natürlich. Die Pharmazie ist auch ein wunderschönes Fach und sehr interessant. Und ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich jetzt im Rückblickend ist für mich der Job als Apothekerin der einfachere Weg dann gewesen, wie ich dann später alleinerziehende Mama war und einfach in Sachen Arbeitszeiten ist es sicher, glaube ich, heutzutage einfacher als Pharmazeutin, als Arzt, wenn man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet.
Was hat Sie letztlich am meisten an der Pharmazie bzw. während des Studiums fasziniert?
Bei der Pharmazie hat mich immer die Pharmakologie am meisten interessiert. Also wie, wenn ich jetzt einen Wirkstoff einnehme, was passiert in meinem Körper? Das hat mich immer am meisten interessiert. Ich war nie so wahnsinnig begeistert von den Pflanzen, muss ich ehrlich zugeben. Das fand ich immer irrsinnig schwierig zu lernen und durchs Mikroskop zu schauen und einen Tee zu analysieren. Mich hat immer interessiert, was passiert in meinem Körper? Wo geht das hin, dieses Medikament? Warum wirkt das? Warum, wenn ich ein Schmerzmittel schluck, habe ich dann keine Kopfschmerzen mehr? Also das fand ich immer irrsinnig interessant.
Wie ging es eigentlich nach dem Studium weiter?
Naja, nach dem Studium habe ich zuerst begonnen, in der Apotheke zu arbeiten, wie immer, Aspirantenjahr, also wie man das halt so macht. Und dann hatte ich eben habe ich mich verliebt in einen Mann, der in London gelebt hat. Das ist auch der Vater meiner Kinder. Und bin dann immer hin und her geflogen. Also jeder freien Minute bin ich nach London geflogen, um dort halt meine Freizeit zu verbringen und möglichst meine Dienste in einem Block in Wien zu machen und dann wieder nach London zu fliegen und bin halt ständig hin und her geflogen. Und mein Vater war damals nicht wahnsinnig begeistert von dieser Beziehung und dieser Geschichte, hatten wir uns eben immer alle als in Wien Pharmazeutinnen in der Apotheke gesehen und war natürlich davon nicht begeistert. Das war auch, muss ich ehrlich sagen, er hatte nicht ganz Unrecht. Das war die Beziehung jetzt nicht ideal von Anfang an, schon ein bisschen, war immer so ein bisschen, wie sagt man, mit Ups and Downs und hat dann aber irgendwann gesagt, so es reicht jetzt, du kannst jetzt da nicht immer hin und her, du musst dich jetzt entscheiden, jetzt muss einmal irgendwas passieren und hat eigentlich mich dazu gedrängt, nach London zu gehen. Er hat gesagt, so du ziehst jetzt nach London zu deinem damaligen Freund und du schaust, ob ihr überhaupt zusammenpasst, ob das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, er hat gedacht, ich bin 6 Monate später wieder da und habe es dann endlich hinter mich gebracht. Schlussendlich bin ich 12 Jahre in London geblieben. Also seine Rechnung ist nicht ganz aufgegangen, aber ja, also irgendwo war das. Ich wollte eigentlich nie, ich hatte nie den Wunsch, sagen wir so, wirklich ins Ausland. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich muss ins Ausland gehen. Das war jetzt nie mein, ich möchte groß. Das war ich eigentlich nie. Jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, dass ich weg war, dass ich was anderes gesehen habe, dass ich auf eigenen Beinen stehen gelernt habe. Ja. Also so ist das entstanden sozusagen.
Also wo die Liebe hinfällt.
Genau, wo die Liebe hinfällt.
Während Ihrer Zeit in England haben Sie die Kinderbuchserie Finny und Ruby gestartet. Wie kam es dazu?
Naja, in London habe ich eben nicht als Pharmazeutin gearbeitet. Da ist ja auch die Apotheken jetzt auch nicht so attraktiv. Da ist ein Schalter im Supermarkt, wo man sich seine Medikamente holt. Also da ist die schöne alte Apotheke, ist dort, also gibt's dort nicht. Und habe damals nicht als Apothekerin gearbeitet, habe damals mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich war dann Reitlehrerin in London. Das hat mir eigentlich damals auch irrsinnig getaugt, das habe ich irrsinnig gern gemacht. Und habe dann aber eben die Kinder auch in London bekommen. Beide meine Kinder sind in London geboren. Und habe eigentlich von dem Moment an, wo sie sitzen konnten, ihnen immer vorgelesen. Also ich habe immer jeden Abend, das machen wir heute noch, lesen wir Bücher. Und habe damals gefunden, es gibt wahnsinnig wenige Bücher, wo es weibliche Heldinnen gibt. Also es gibt die Prinzessinnen, die gerettet werden, und es gibt die dann wieder die Mädchen, die so wie Buben dargestellt werden, so mit Hosen und kurzen Haaren. Das sind aber dann auch wieder eher die Buben, boschikosen Mädchen, aber diese richtigen Mädchen, die Heldinnen sind und die Welt retten, gibt's ganz wenige in Büchern. Und da habe ich dann mit der Finny und der Ruby begonnen. Die Finny eben ist ein Mädchen, sie hat auch ein Kleid an und sie hat längere Haare und hat ihre imaginäre Freundin, die Ruby, die ist auch ein Mädchen. Und gemeinsam eben gehen sie auf Abenteuer und retten die Welt, sagen wir mal so.
Haben Ihre Kinder Ihre Geschichten beeinflusst oder auch inspiriert?
Natürlich, meine Kinder haben natürlich meine Geschichten inspiriert. Jetzt ist nicht unbedingt so, dass die Kinder jetzt genau die Geschichte so erzählt hätten, aber meine Kinder inspirieren sicher meine Fantasie. Also was Kinder so von sich geben, wenn sie irgendwo sind und dann sagen, da weiß ich nicht, auf dem See, da sind die Meerjungfrauen, schlafen da drinnen, weil da See glitzert so. Also solche Sachen regen einen an. Ich höre meinen Kindern dann eben gern zu, wenn sie solche Geschichten spinnen in ihrem Kopf. Und das finde ich einfach fantasieanregend, und meine Geschichten sind auch sehr fantasievoll. Also es ist immer etwas, was es jetzt im richtigen Leben nicht gibt.
Mhm. Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Ihre Bücher haben jetzt eine ganz besondere Botschaft. Was möchten Sie den jungen Leserinnen und Lesern mitgeben auf ihren Weg?
Also meine Bücher sind ja für Kinder von eben so im Volksschulalter. Also vom Moment an, wo du lesen kannst, bis ungefähr 10, 11, dann glaube ich, werden sie zu kindlich. Nicht nur den Kindern, eigentlich den Eltern, die es vorlesen, die dazu sitzen, wäre schön, wenn sie alle, also natürlich das Weibliche, und dass das Heldinnen geben soll, aber auch, dass man seine Fantasie nicht verlieren darf, und man kann ruhig ein bisschen im Kopf Geschichten haben und Sachen anders sehen, als sie wirklich sind. In dem einen Buch retten die Finny und die Ruby den Regen, und einfach, ja, ein bisschen mehr. Das wäre schon was Schönes eigentlich, wenn man das irgendwo die Leute anregen könnte mit den eigenen Büchern, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Fantasie und Freude haben oder Dinge auch mal anders sehen. Mhm.
Kommen wir zu einem anderen spannenden Thema. Ihr Vater hat die Bachblüten aus England nach Österreich gebracht. Eine Geschichte, die sogar vom englischen Königshaus gewürdigt wurde. Das interessiert mich natürlich jetzt besonders.
Ja, also aber er hatte die Vertretung für die Bachblüten eben in Österreich und hat das natürlich also an die ganzen Apotheken vertrieben. Mein Vater hat ja alle möglichen Sachen probiert. Der war ganz viel auch auf Messen, hat sich Produkte vorstellen lassen. Dann hat er auch die nikotinfreien Zigaretten einmal probiert. Das ist zum Beispiel komplett in die Hose gegangen. Also er hat immer wieder Sachen einfach probiert und schauen wir, kann man das, haben wir da einen Markt, kann man das machen? Und mit den Bachblüten ist es halt gut gegangen, es hat gut funktioniert. Damals die Homöopathie auch, war ja damals eher, also war damals, glaube ich, größer als sie jetzt ist. Ich glaube, mein Vater ist ja mit der Homöopathie bekannt geworden und ich glaube, das war früher schon sehr, eine beliebte, wie sagt man, Alternativmedizin. Und die Bachblüten in Österreich kennt ja jeder. Da hat er damals dann eine Einladung bekommen vom englischen Königshaus zu einer Ehrung. Da wurde er eingeladen zu einem Gala-Dinner. Wo das jetzt genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass er eben dorthin gegangen ist. Wurde sogar einmal verschoben, weil da Prinz Charles krank war. Und dann ist er dorthin und da hat ihm der Prinz Charles tatsächlich die Hand geschüttelt und sich bedankt für die Verbreitung der Bachblüten in Österreich. Und hat er, ich glaube, den Orden hat er nicht bekommen, aber eben dieses Gala-Dinner und ein Händeschütteln.
Sehr spannend, sehr spannend. Gehen wir weiter. 2020 sind Sie nach Wien zurückgekehrt, um die St. Anna Apotheke aus dem Familienbesitz zu übernehmen. Stell dir mal vor, es ist sicher ein Sprung ins kalte Wasser. Haben Sie Tipps für Kolleginnen oder Kollegen, die vor einer ähnlichen Situation stehen?
Ja, was ganz wichtig ist, glaube ich, ist das Team, mit dem man arbeitet. Also ich bin ja damals in die Apotheke gekommen und da gab es natürlich ein bestehendes Team, weil die Apotheke, bis ich sie übernommen habe, war sie verpachtet. Mein Vater war ja die letzten 6 Jahre krank und die Pacht ist ausgelaufen in dem Moment, wo ich die Apotheke übernommen habe. Also mit dem Tag der Einantwortung heißt das, wenn man jetzt etwas erbt. Hat die Pacht geendet und ich habe das übernommen. Dann konnte ich sogar nicht sofort nach Österreich kommen, weil es war Corona. Und ich habe sie im Mai geerbt und man durfte ja nicht reisen. Also es war mehr oder weniger, ich konnte nicht ins Geschäft sozusagen, weil ich bin ja noch in London gewesen und konnte lustigerweise sogar auch die Konzession nicht sofort übernehmen. Das war überhaupt eine lustige Geschichte, weil ich ja in 12 Jahren in London war und wenn man zu lange im Ausland ist, verliert man die Führung, also die Leitungsberechtigung, ja, für eine Apotheke. Da muss man wieder 6 Monate angestellt sein in Österreich und dann kann man wieder eine Apotheke leiten. Das ist das Apothekengesetz. Und habe damals mit der Apothekerkammer geredet und ging es und kann man da nicht, weil jetzt erbe ich die Apotheke und kann ich nicht die Leitung übernehmen. Nein, das geht nicht. Das muss jetzt wieder andere übernehmen, die Konzession, weil ich eben so lange nicht da war. Und wir haben ja bis ich sie geerbt habe, zwischen dem Tod meines Vaters, bis ich die Apotheke geerbt habe, sind 1,5 Jahre vergangen. Also da gab es ein bisschen einen Erbschaftsstreit und Ungereimtheiten, sagen wir mal so. Und in diesen 1,5 Jahren hatte mein Vater aber immer noch die Konzession, den es ja nicht mehr gab. Der ist ja gestorben und die Konzession ist aber bei ihm geblieben. Und dann habe ich die Apothekerkammer angerufen und gesagt, das kann ja nicht sein. Ich habe meine Leitungsberechtigung nur verloren, weil ich im Ausland war, darf aber die Leitung nicht übernehmen. Aber mein Vater durfte sie haben, 1,5 Jahre als Toter. Also das fand ich so ein bisschen ein Stolperstein bei der Übernahme der Apotheke. Aber prinzipiell, so als Tipp, würde ich sagen, eben das Team. Das Team ist ganz wichtig, dass man weiß, man kann sich auf Leute verlassen, dass man weiß, die behandeln den Betrieb so wie den eigenen. Und das ist ganz schwierig, solche Leute zu finden. Man muss es einfach probieren, muss ich ehrlich sagen. Also ja, Vorstellungsgespräche schön und gut, mache ich auch, schaue ich mir kurz an, aber dann sage ich, ja, kommen Sie, probieren, beginnen Sie und dann sieht man alles. Weil ich kann in einem Vorstellungsgespräch nicht herausfiltern, wie der ist, wie der sich verhält, wie der oder diejenige zu den Kunden ist, zu mir ist und zum Team dazu passt. Das hatte ich auch schon. Leute, die super sind, die pharmazeutisch sehr gut sind, super mit den Kunden umgehen, aber sich im Team nicht zurechtfinden. Einfach keine Teamspieler sind. Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass erst das Frieden im Team ist, dass sie miteinander können und dass sie den Betrieb schon wie ihren eigenen sehen.
Jetzt haben Sie auch erzählt, wie so die Übernahme in dieser herausfordernden Zeit des Corona oder der Corona-Pandemie war. Wie war das wirtschaftlich? Wie wichtig war es, dass es auch eine wirtschaftliche Komponente oder eben auch eine Standesbank für Sie gegeben hat?
Ja, also sehr wichtig natürlich. Also ich bin ja nach Österreich gekommen, haben mich eben damals von dem Kind, dem Papa meiner Kinder getrennt, bin nach Österreich gekommen, war mal allein, also mit meinen Kindern, alleinerziehende Mama. Und die Apotheke, gut, natürlich, es ist jammern auf hohem Niveau. Ich habe eine Apotheke geerbt, es ist mir gut gegangen. Aber natürlich, ich habe schon ein bisschen, wo wohne ich? Das habe ich auch alles vorher nicht, von London nicht. Man konnte, wie gesagt, ja nicht hin und her reisen. Meine liebe Schwester hat mich dann in ihre Mietwohnung einziehen lassen im 16. Bezirk. Das war super. Und von da einfach, ja, ist es Learning by doing. Ich bin in die Apotheke gegangen. Ich habe versucht, das Geschäft zu lernen, weil natürlich Pharmazie habe ich studiert, aber eine Apotheke geleitet hatte ich noch nie.
Ja.
Und damals, muss ich ehrlich sagen, hat die Standesbank mir auch sehr geholfen natürlich, weil ich brauchte erstens einen Kredit da gab es einen Erbschaftskurator von meinem Vater, gleich einmal Schulden gehabt, wenn ich nach Österreich gekommen bin, der musste bezahlt werden. Und dann habe ich mein Haus gekauft oder mit meinem Mann jetzt gemeinsam ein Haus gekauft, aber da brauchten wir auch einen Kredit. Und ich muss ehrlich sagen, die Frau Vogler hat mir immer geholfen. Ich habe sie immer anrufen können. Das war immer super. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wie gesagt, meine Apotheke ist ja gleich daneben. Ja. Ich kann rübergehen und wir können das besprechen. Und also es wurde mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Jetzt, was mich noch interessiert, waren Sie durch Ihr Studium Ihrer Meinung nach ausreichend auf die Leitung einer Apotheke eigentlich also vorbereitet? Ich gehe jetzt mal davon aus, nein. Und Sie haben gesagt, learning by doing. Was muss man sich dann alles aneignen? Oder gibt es irgendwelche Ratgeber für das? Oder was?
Ja, also die Leitung war ich nicht vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Das lernt man im Studium nicht.
Ja.
Das muss man dann, ja, ich habe es halt learning by doing. Ich habe mich halt hingesetzt, ich habe mir diese Sachen angeschaut. Ich habe mit dem Steuerberater gesprochen und der hat mir das einmal erklärt. Wie ist das da? Einkauf, Verkauf, Bilanzen, keine Ahnung gehabt. Und dann hatte ich leider auch das Pech, dass ich gleich einmal eine PKA hatte, die mich arg bestohlen hat. Da hat wahnsinnig viel Geld gefallen, also 60.000 Euro damals. Aber man muss erst einmal draufkommen, wer es ist, wie sie es macht und dem Ganzen auf den Grund gehen. Also das war sicher gleich einmal der erste Stolperstein, den ich bewältigen musste. Dann war Corona, da haben natürlich wir als Apotheken mit den Testungen gut verdient, hatten aber dann natürlich danach gleich wieder eine Steuernachzahlung, was mir wieder mein Steuerberater nicht gesagt hat. In Wirklichkeit, wie der Verdienst gut war, hätte er sagen sollen, pass auf, weil in einem Jahr musst gleich wieder was abgeben. Diese ganzen Dinge, muss ich ehrlich sagen, habe ich gelernt, ja, learning by doing. Ja. Also ich habe das mir aneignen müssen. Man muss halt, deswegen bin ich auch in der Apotheke oft nicht vorne und bedien, sondern sitze halt hinten am Computer, weil ich Dinge, die Leitung der Apotheke nimmt viel Zeit ein.
Wenn wir jetzt sagen, die drei größten Herausforderungen waren?
Die drei größten Herausforderungen, wie ich nach Österreich, also wie ich die Apotheke übernommen habe. Ja, also das, sicher das Team, sagen wir mal, manche von denen waren natürlich nicht so happy, dass ich da jetzt gekommen bin, weil die Apotheke war halt verpachtet und die haben da ihre Sachen gemacht. Dann kommt jemand und sagt, ich bin jetzt da. Das war sicher schwierig, das Team so zu finden, dass ich damit arbeiten kann. Der wirtschaftliche Teil hinten, also dass ich mit dem wirtschafte, was die vorne verkaufen, das finde ich ist nicht schwierig und ich glaube, das vergessen manche Mitarbeiter oft. Die stehen vorne an der Tara und machen das super und beraten und alles Mögliche. Aber wenn ich mit dem hinten nicht wirtschafte, was die vorne verkaufen, dann kann das Ganze trotzdem den Bach runtergehen. So auch wenn die vorne super verkaufen und super beraten und der Apotheke gut geht. Wenn ich mit dem, was ich da vorne einnehme, hinten nicht wirtschafte, dann ist es schwierig.
Ja.
Und sonst...
Ja, ich würde sagen, jetzt können wir ja ein bisschen zurückblicken. Was würden Sie jetzt anders machen mit der Weisheit, die Sie jetzt schon haben?
Ich würde wahrscheinlich würde ich sowas wie irgend so einen Wirtschaftskurs machen. Sicher mal eine Bilanz lesen kann, dass ich gleich einmal weiß, womit arbeite ich da. Das wahrscheinlich würde ich schon irgendwas Wirtschaftliches dazu machen zum Studium oder bevor ich eine Leitung. Ich habe ja auch nicht unbedingt gewusst gleich, dass ich natürlich dann, wie mein Vater gestorben ist, habe ich schon gewusst, ich übernehme jetzt die Apotheke. Aber prinzipiell, mein Vater ist ja sehr früh gestorben. Habe ich ja nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mit Anfang 40 eine Apotheke leite. Wie gesagt, wenn man das weiß, kann man sich darauf vorbereiten. Oder mal auch langsam reinwachsen. Mein Vater war natürlich schon auch so jemand, der uns da nicht jetzt einbezogen hat in die Leitung. Also wir wollten immer, dass wir mitarbeiten, unbedingt. Und wir haben immer, das war ihm immer ganz wichtig, auch schon während des Studiums. Aber so richtig hat er sich nicht reinschauen lassen. Ich glaube, er hat auch gedacht, immer, er wird ewig leben. Er hat jetzt auch ganz schlecht Sachen abgegeben. Also wie er nicht mehr war und wir das alles auch auseinanderdividieren mussten, die vielen Betriebe, das war wahnsinnig schwierig. Es war alles irrsinnig verschachtelt. Und insofern habe ich sozusagen auch niemanden gehabt, mein Vater, wie gesagt, war ja nicht mehr. Und mit meiner Mutter habe ich seit den letzten 15 Jahren ein eher inexistentes Verhältnis und daher habe ich jetzt auch nicht wirklich wen gehabt, der mir das jetzt übergeben konnte.
Vielen Dank auch für diese Ehrlichkeit. Kommen wir zu einem anderen Thema. Immer mehr Apotheken setzen auf individuelle Spezialisierungen. Auf Ihrer Webseite habe ich gesehen, dass Sie traditionelle chinesische Medizin in Ihrem Apothekenkonzept integriert haben. In Österreich gibt es ja nur wenige Apotheken, glaube ich, die TCM anbieten. Es bleibt also eine Nische. Haben Sie einen besonderen Bezug zur traditionellen chinesischen Medizin?
Ich habe jetzt persönlich zu chinesischer Medizin keinen Bezug. Das kommt eher eben noch von meinem Vater. Der war da ganz begeistert. Der ist auch nach China gereist und hat sich das alles angeschaut, wo diese Granulate herkommen. Und er hat auch teilweise Chinesisch gelernt. Also er hat immer versucht, ein bisschen in seiner Freizeit halt, er hat viele Dinge probiert und viele Interessen gehabt. Und eines davon war eben so ein bisschen Chinesisch lernen. Und der hat das eigentlich aufgebaut in Zusammenarbeit mit den chinesischen Ärzten. Also der hat diese Kooperationen hergestellt und dass eben sozusagen die Ärzte ihre Rezepturen zu uns schicken und wir fertigen sie an. Also ich persönlich sozusagen habe es von meinem Vater übernommen.
Mhm. Sie haben das ganz kurz angesprochen. Also Sie arbeiten eng mit TCM-Ärztinnen und Ärzten zusammen, die diese Rezepte für diese Kräutermischungen erstellen. Also diese Zusammenarbeit hat Ihr Vater aufgebaut und organisiert und Sie erweitern das oder?
Genau, also wir brauchen die Ärzte sozusagen, das sind ja alles magistrale Verschreibungen, also der Patient geht zum Arzt, sagt, was er für Leiden hat, was er für Symptome hat und kriegt dann eigentlich, also genauso wie beim normalen Arzt, sagen wir jetzt mal, ein Rezept. Das muss aber für ihn persönlich zusammengestellt werden. Also es besteht aus chinesischen Granulaten. Wir kriegen dann diese Liste von den Granulaten und fertigen das an. Also wir persönlich kennen uns nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, du hast jetzt Husten, dann nimm jetzt dieses chinesische Granulat. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Aber wir haben eben sehr gute Ärzte und Ärztinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben auch eine Liste auf der Website, wenn man jetzt einen chinesischen Arzt sucht, an den man sich wenden kann, dann sucht man sich einen in der Nähe. Und dann ist es eigentlich erledigt, da muss man es auch nicht abholen bei uns. Das wird zu uns geschickt und wir können es auch dem Kunden schicken. Also die wird bei uns angefertigt, die Rezepturen, wir können sie an den Patienten schicken. Wir haben Patienten in ganz Österreich und versenden dann das Granulat.
Welche Vorteile sehen Sie für Apotheken, die sich jetzt auf TCM oder die sich auf TCM spezialisieren möchten? Haben Sie da Tipps für Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereich einsteigen wollen?
Ja, also der Tipp ist sicher, dass man sich die Ärzte sucht, mit denen man zusammenarbeitet, weil wie gesagt, ohne Arzt geht's nicht. Dass man da, wenn man da jetzt in der Nähe einen Arzt hat, der chinesische Verschreibungen macht, dass man da einsteigt. Es ist das Lager natürlich schon relativ groß, weil der verschreibt halt alle möglichen verschiedenen. Also man muss dann schon Platz haben, wo man diese ganzen Granulate, wir machen jetzt zum Beispiel nur noch Granulate. Meine Schwester macht hydrophile Lösungen auch und Dekokte. Dann braucht man schon relativ viel Platz. Also das muss man schon wissen. Das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht wie das normale Labor in der Apotheke ein paar Laden, sondern das ist halt wirklich platzaufwendig und man braucht jemanden, der es macht. Also man muss jemanden hinstellen, der das halt mischt, wenn da jetzt groß ist. Also früher haben wir oft Leute den ganzen Tag, also einen den ganzen Tag dort stehen gehabt, der das gemischt hat.
Auf Ihrer Website habe ich dann noch gelesen, dass also individualisierte Vitalstoffe sind ein weiterer Schwerpunkt in der St. Anna Apotheke. Können Sie uns da kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, also das ist basiert sozusagen auf dem Gedanken, dass man nicht einfach irgendwas einnimmt, was man vielleicht gar nicht braucht. Da viele Kunden kommen ja und sagen, ja, sie brauchen, nehmen das Vitamin C und sie nehmen den Zink und das Vitamin D sowieso bis zum Abwinken, wissen aber in Wirklichkeit gar nicht, brauche ich das, lese ich halt, habe ich irgendwo gehört, ist gut für mich, nehme ich es ein. Und da eben die Frau Dr. Dostal im 19. Bezirk und der Herr Dr. Heinrich, also der Herr Dr. Heinrich hat eigentlich das ganze System sogar patentiert, glaube ich. Und die Frau Dr. Dostal macht die Blutabnahmen. Die haben das entwickelt und das funktioniert so. Ich gehe zur Blutabnahme. Dann wird mein Blut, es muss innerhalb von einer Stunde in die Zentrifuge gegeben werden. Dann wird das zentrifugiert und es bleibt das Serum übrig, sozusagen das Blutserum, wird analysiert. Das geht dann nach Rostock. Dort wird das analysiert, eben nach dem Verfahren nach Dr. Heinrich. Und da wird geschaut, wie reagiert mein Blut auf gewisse Dinge und was fehlt mir. Und das finde ich sehr interessant, weil da wird sozusagen genau geschaut, was brauche ich nicht, was nimmt der Otto-Normalverbraucher, sondern was brauche ich persönlich, was fehlt mir. Und da ist es eigentlich ähnlich wie bei der DCM, da kommt dann die Rezeptur zu uns und man kriegt seine persönlich zusammengestellte Nahrungsergänzung.
Okay, sehr spannend. Manche Apotheken setzen auf exotische Produkte. Bei ihnen findet man heimischen Honig, sowie hauseigene Kosmetikprodukte wie Propolis, Lippenbalsam oder Cremes. Das ist zwar jetzt keine klassische Spezialisierung, aber warum haben Sie sich gerade für Honig und diese besonderen Produkte entschieden?
Also der Honig ist bei mir naheliegend, weil mein Schwiegerpapa Honig macht. Also mein Mann ist Steirer und wir fahren regelmäßig in die Steiermark, seine Familie besuchen und mein Schwiegervater hat schon während er noch gearbeitet hat, aber jetzt in der Pension besonders, sich der Imkerei völlig, also das liebt er, beschäftigt sich eigentlich den gesamten Sommer nur mit seinen Bienen und hat 40 Stöcke, glaube ich, Stämme oder Stöcke, ich weiß nicht. Und dann bringen wir den Honig mit. Und es ist wirklich ausgezeichneter Honig. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich probiere das jetzt mal. Ich nehme es jetzt mit in die Apotheke. Vielleicht ist Interesse da und es ist sehr großes Interesse da. Einfach, weil es guten Honig ganz selten gibt. Also wenn man Honig mag und ein bisschen sich damit beschäftigt, schmeckt man den Unterschied. Ja. Und daraus ist dann auch, da sind die Propolis-Stifte entstanden. Eben der Propolis auch von den Bienen, den gibt er mir auch mit. Wir mischen es dann in der Apotheke und verkaufen diese Stifte. Ich bringe es ihm dann auch wieder, so ein bisschen eine Zusammenarbeit. Er verkauft die Stifte auch in der Imkerei und ja, wir machen das sozusagen gemeinsam.
Sehr schön. Kommen wir zu einem weiteren sehr aktuellen Thema, Marketing in den Apotheken. In Zeiten von Online-Apotheken und Social Media wird es ja immer wichtiger, Umsätze zu steigern und neue Zielgruppen zu erreichen. Können Sie das bestätigen? Sind Marketing und eine starke Online-Präsenz für Apotheken heute unverzichtbar?
Also ich glaube schon, weil einfach man muss mit der Zeit gehen, sagen wir es mal so. Jeder hat heutzutage eine Insta-Seite oder eine Facebook-Seite. Die Leute suchen einen ja auch online. Irgendwo muss man zu finden sein, glaube ich. Ich glaube, dass man als Apotheke nicht unbedingt so weit gehen muss, weil ich glaube nicht, dass der Apotheke, der Kunde jetzt, weiß ich nicht, im 23. Bezirk meine Werbung sieht und deswegen in den 9. fährt zu mir. Aber lokal, glaube ich, ist es sehr wichtig. Also ich hatte Kunden, wir haben jetzt eben bei uns in der Apotheke diese Bildschirme auch stehen in der Auslage.
Wo da komme ich dann gleich. Das habe ich gesehen, das ist sehr interessant.
Und ich habe Kunden, die reinkommen und sagen, ah, ich habe erst durch die Bildschirme realisiert, dass hier eine Apotheke ist. Und was mir für mich unverständlich ist, die Apotheke gibt es seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Aber es ist so, die Leute sind bildschirmorientiert. Ich sehe sie auch an der Haltestelle stehen und mitlesen. Oder auch in der, ich habe in der Apotheke auch einen Bildschirm. Und sie, wenn sie warten, lesen sie mit, was ich da halt erzähle. Und die Leute mögen es. Ja.
Ja, also es ist mir auch aufgefallen. Aber Sie haben jetzt keine klassische Apothekenwerbung in diesen Screens oder in diesen großen Bildschirmen. Welche Inhalte zeigen Sie und was möchten Sie da erreichen? Also mir hat das sehr gut gefallen.
Also es geht eigentlich nur um die Präsenz. Mir geht es nur darum, dass die Leute sehen, da ist jemand, da ist eine Apotheke und was wir bewerben ist eigentlich völlig unterschiedlich. Ich habe da die liebe Familie Oertel, die kommt da einmal im Monat zu mir und meistens haben sie Ideen, ich habe auch Ideen und dann machen wir halt und sagen wir, ja, da wäre jetzt gut, da könnten wir jetzt drüber reden. Weiß ich nicht, Jahresanfang, Abnehmen, Cholesterin, Weihnachten, Weihnachtsgeschenke, was auch immer, was uns einfällt eigentlich. Wir sind da jetzt nicht so... Da gibt's jetzt keine, muss ich ehrlich sagen, keine klare Struktur, was uns einfällt, was gerade uns in den Sinn kommt, was wir vielleicht irgendwie anbieten, was wir sinnvoll finden. Und dann rede ich drauf los. Und dann landet's im Bildschirm.
Ja, mir hat's sehr gut gefallen. Wie wichtig ist es dann Ihrer Meinung nach, dass Apotheken aktiv neue Zielgruppen ansprechen?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube schon, man muss eben, dass es wieder dieses mit der Zeit geht. Man muss gewisse Dinge aufnehmen oder realisieren, so wie jetzt mit dem, dass etwas nachhaltig sein muss, dass etwas eine vegane Variante hat. Das sind einfach Dinge, die sind heutzutage den jungen Menschen wichtig. Da muss man seinem Kundenstamm zuhören. Also das mache ich sicher viel, wenn ich vorne stehe an der Tara, dass ich den Leuten zuhöre, was ist denn wichtig? Und wenn jemand mich 3 oder 4 Mal verschiedene Leute mich nach etwas Speziellem fragen, dann nehme ich das sofort auf. Dann schaue ich, ah, bestellen wir das, schauen wir mal, haben wir da was? Das muss man, glaube ich, schon. Man muss zuhören seinen Kunden und eben mitgehen. Und man darf sich da nicht wehren dagegen. Und man muss... Ja, also wie gesagt, den Kunden. Und das natürlich auch wieder apothekenspezifisch. Meine Schwester zum Beispiel hat eine Apotheke im 1. Bezirk und die verkauft ganz andere Sachen. Es ist ein komplett anderes Publikum, die verkauft Sachen, da sagt sie, Jule, nimm das, das geht wie die warmen Semmeln, nichts. Und bei mir ist es ein Ladenhüter. Also man muss schon für seine Apotheke spezifisch schauen, was geht bei mir. Also was wollen meine Kunden, sagen wir es mal so.
Ja. Viele Apotheken haben heute bereits einen Online-Shop. Was würden Sie sagen, macht Ihren Shop für Kunden besonders attraktiv?
Also wir haben mit dem Online-Shop erst vor kurzem begonnen und haben eigentlich hauptsächlich die Kosmetik hineingegeben einmal. Die Idee ist eben, dass wenn jemand kommt und hat die Tagescreme von La Roche-Posay sich schon gekauft, dann ist damit happy, dass er dann nächstes Mal nicht unbedingt wieder in die Apotheke kommen muss, sondern er klickt halt zweimal und lässt sich das schicken. Aber prinzipiell auch für Neukunden, die jetzt noch nicht wissen, was sie wollen, haben wir bei jedem Präparat oder bei jeder Serie von jetzt den Kosmetikprodukten eine Erklärung dabei. Also ich erkläre ganz genau, was ist da drin, wofür habe ich das, wofür brauche ich das. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine trockene Haut oder eine fettige Haut, mich da ganz gut durchnavigieren und mir die Videos dazu anschauen und schauen, was brauche ich genau für meinen Hauttyp. Ja.
Ja. Bevor wir abschließen, lassen Sie mich noch kurz auf zwei Zukunftsthemen eingehen. Mich interessiert natürlich Ihre Kinderbuchreihe Finny und Ruby und Ihre Pläne für die St. Anna Apotheke. Ich starte mal mit Ihren Büchern. Planen Sie weitere Bücher zu schreiben oder die Finny und Ruby Reihe fortzusetzen?
Ja, die Finny und Ruby Reihe ist ja noch lange nicht fertig. Ich würde ja wahnsinnig gerne weiterschreiben. Die Idee von der Finny und Ruby Serie war ja immer, dass es ein Buch für jeden Wochentag gibt, weil es ist, ja, gibt ja jetzt den Mittwoch mit Schirm und den Sonntag im Sand und den Samstag auf Safari. Und meine ursprüngliche Idee war, dass es von Montag bis Sonntag jeweils ein Buch gibt. Ich habe das aber eben damals in London geschrieben, nachdem ich die Kinder gekriegt habe und dadurch natürlich viel zu Hause war mit den Kindern und dadurch mehr Zeit hatte zu Hause. Irgendwann schlafen sie auch. Muss auch ehrlich sagen, hatte damals auch keinen Partner, war ja alleinerziehend. Das heißt, am Abend haben die Kinder geschlafen und ich habe geschrieben. Das schaut jetzt natürlich ganz anders aus. Ich arbeite als Pharmazeutin, habe jetzt viel weniger Zeit. Ja. Also Ideen hätte ich noch genug. Wann ich es mache und ob ich es mache, weiß ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Und wie sehen Sie die Zukunft der St. Anna Apotheke? Welche Ziele haben Sie sich noch gesetzt?
Die St. Anna Apotheke, also sie zu erhalten, das ist für mich wichtig, weil ich habe sie ja wie gesagt geerbt. Trotzdem muss man sie dann irgendwann mal zu seinem eigenen machen. Ich glaube, das ist mir mittlerweile ganz gut gelungen, jetzt nach 4 Jahren. Schauen, dass sie immer mit der Zeit geht, dass man eben neue Ideen aufgreift. Mein Vater hat immer gesagt, jetzt mach dir keine Sorgen, krank sind die Leute immer. Ja. Was schon stimmt. Aber ich muss trotzdem schauen, dass ich dem Kunden zuhöre, schaue, was wollen die Kunden, und dementsprechend berate, was ich wahnsinnig schwierig finde, weil die Leute heutzutage mit dem Handy reinkommen und sie haben auf Google gelesen. Und da ist es wahnsinnig schwierig als Pharmazeut, den Kunden zu überzeugen, was er eigentlich braucht. Und das ist so ein bisschen ein Balanceakt, finde ich, dem Kunden auf einer Seite zuzuhören und zu sagen, okay, ich höre, was du mir sagst und ich sehe, was du dir auf Google herausgesucht hast, was du brauchst. Aber mein pharmazeutisches Wissen sagt das und das, und da ist so eine Balance zu finden. Und das finde ich schwierig, ist sicher die Herausforderung meines Jobs an der Tara. Aber man wächst mit seiner Herausforderung, ja, würde ich absolut sagen.
Frau Magister Almatoska, vielen Dank für die spannenden und ehrlichen Einblicke und auch Ihre inspirierende Geschichte. Ich wünsche Ihnen wirklich weiterhin viel Erfolg mit der St. Anna Apotheke und freue mich, wenn ich weiter von Ihnen hören werde. Und also vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Holen Sie sich Inspiration für Ihren eigenen Weg. Hören Sie den Am Puls mit der Standesbank Podcast und entdecken Sie weitere spannende Inhalte auf unserer Plattform Am Puls Online unter apobank.at. Bis zur nächsten Folge, und was immer Sie machen, machen Sie es gut. Ihr Christian Petz.
Danke fürs Zuhören. Der Ampuls mit der Standesbank Podcast ist eine Produktion der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank. Mehr Infos zum Podcast und zu unseren Themen finden Sie unter apobank.at. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin, bleiben Sie am Puls.